Deutschlandfunk Hörspiel.
Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Von Theresia Mora.
Hallo Radio München, wir rufen den Frauenfunk und sprechen zu Ihnen aus Bonn, aus dem Hause des Parlamentarischen Rates.
Meine verehrten Hörerinnen und Hörer.
Originalton Elisabeth Selbert.
Der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn, dank der Initiative der Sozialdemokraten, die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist. Dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht, das ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Jurist und unpathetisch und ich bin Frau und Mutter.
Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das Gesetz muss Gleiches gleich. Es kann Verschiedenes ungleich behandeln. Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Und schließlich...
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Gesetzgebung hat dies auf allen Rechtsgebieten zu verwirklichen.
Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um diese Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat.
Man muss all das natürlich in seiner Zeit sehen.
In seiner Zeit, natürlich. Nehmen wir 1896.
Warum 1896?
Elisabeth Rode wurde 1896 geboren und mein Urgroßvater. Er hatte 4 Töchter. Keine von ihnen durfte nach dem Besuch der Volksschule weiterlernen. Bei einem Mädchen hat das keinen Wert, sagte er.
Die Eltern von Elisabeth Rode hatten auch 4 Töchter. Sie hatten auch kein Geld für die höhere Mädchenschule. Schon die Realschule hätte Geld gekostet, aber aufgrund ihrer guten Leistungen wurde Elisabeth von der Schulgeldzahlung befreit.
Wie alle Mädchen musste sie die Realschule ohne Zeugnis und mittlere Reife verlassen.
Darüber hinaus spreche ich zu Ihnen hier als weiblicher Anwalt, der in langen Jahren beruflicher Erfahrung das Unrecht der minderen Rechtsstellung der Frau aus der Fülle des täglichen Lebens in seiner ganzen Härte und Tragik erlebt hat.
Während der Novemberrevolution lernte sie den sozialdemokratischen Kommunalpolitiker Adam Selbert kennen.
Während der Novemberrevolution, der monarchische Obrigkeitsstaat zerfiel ohne große Gegenwehr.
Die Verfassung der Weimarer Republik brachte das Frauenwahlrecht. Das ist wesentlich. 37 Frauen und 386 Männer in der Weimarer Nationalversammlung.
Weiße Blusen, die zwischen den dunklen Anzügen hervorleuchteten.
Adam Selbert und Elisabeth Rode heirateten am 2. Oktober 1920.
Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind? Wissen sie, alle Sie Hörerinnen, dass Sie beispielsweise bei einem Rechtsgeschäft, was über die Schlüsselgewalt hinausgeht, die Genehmigung des Mannes in jedem Fall brauchen, genau wie ein Minderjähriger? Die meisten Frauen wissen es nicht.
Im Jurastudium war Elisabeth Selbert eine von 5 Frauen unter 300 Studenten.
Frauen durften erst seit 1900 überhaupt studieren. Bis Mitte der 20er Jahre war es aber durchaus üblich, dass Professoren sich weigerten, Frauen zu prüfen.
Elisabeth Selbert promovierte über das Thema Ehezerrüttung als Scheidungsgrund zum Doktor Juris.
Jeden Tag bringt der Briefträger in das Sekretariat des Parlamentarischen Rates zahlreiche Zuschriften. Ein Kunsttischler aus Bonn leidet anscheinend an chronischem Liebeskummer. Denn er schrieb einem Abgeordneten, täglich gehe ich an ihrem Tagungshaus vorbei. Und ich mache sie auf den Frauenüberschuss aufmerksam, Damit der arbeitende Mann nicht auf die Treue eines einzigen weiblichen Wesens angewiesen ist, müsste laut Verfassung jeder Mann zwischen 20 und 60 Jahren wenigstens 3 Frauen heiraten können.
1933 wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Im Oktober 1934 legt Elisabeth Selbert das zweite juristische Staatsexamen ab. Adam Selbert und 2 ihrer Professoren unterstützen sie dabei, die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu erhalten, kurz bevor das nationalsozialistische Regime Frauen den Zugang zum Anwaltsberuf verwehrte. Das geschah 3 Monate später, im Januar 1935.
Schon der zweite Krieg. Die Männer dienten als Kanonenfutter. Die Frauen versuchten, die Ernte zu retten. Die Juden haben die Panzergräben ausheben müssen.
Wovon redest du?
Ich wollte nur alles in seiner Zeit betrachten.
Trotz ihrer hohen Qualifikation hatten es die hessischen Sozialdemokraten abgelehnt, Elisabeth Selbert in den Parlamentarischen Rat zu entsenden. Schließlich sorgte der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher dafür, dass sie als wichtigste Rechts- und Verfassungsexpertin der Partei ein Mandat erhielt.
18. Januar 1949, 42. Sitzung des Hauptausschusses. Es spricht Helene Weber, CDU.
Ich möchte namens meiner Fraktion die Erklärung abgeben, dass wir, wenn wir für das Recht auf Leben eintreten, das Leben schlechthin meinen und für uns auch vor allem der Schutz des keimenden Lebens darin enthalten ist.
Ich lasse über den Antrag auf Hinzufügung des Satzes „Das keimende Leben wird geschützt“ abstimmen.
Vorsitzender Carlo Schmidt, SPD.
Der Antrag ist mit 11-7 Stimmen abgelehnt.
Ebenso wie der Satz „Die Todesstrafe wird abgeschafft“. Mit 9-6 Stimmen.
Ich bitte, in Absatz 2 das Wort „willkürlich“ zu streichen.
Otto Heinrich Grewe, SPD.
In Absatz 1 heißt es, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Nun heißt es hier in Absatz 2, Festnahme oder Verhaftung darf nicht willkürlich geschehen. Die übrigen Eingriffe in die Freiheit der Person dürften demnach willkürlich geschehen.
Renner bringt die Prügelstrafe zur Sprache und es kommt zu Tribünenkundgebungen.
Ich habe noch den Antrag gestellt, dass die in der Schule übliche Prügelstrafe verboten ist.
Ist abgelehnt.
Nein, das haben Sie noch nicht abgelehnt. Ich stelle den Antrag, dass die Prügelstrafe in der Schule verfassungsmäßig abzuschaffen ist.
Ich lasse abstimmen. Der Antrag ist mit 10-8 Stimmen abgelehnt.
Dann kommen Sie schließlich zur Diskussion um Artikel 4. Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz.
Vorsitzender Schmidt.
Ich rufe auf Artikel 4, Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das Gesetz muss Gleiches gleich. Es kann Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Jedoch dürfen die Grundrechte nicht angetastet werden. Absatz 2.
Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
Diese Fassung stellt gegenüber der Weimarer Verfassung etwas Neues dar.
Hermann von Mangold, CDU.
Die grundsätzliche Streitfrage unter der Weimarer Verfassung, ob auch der Gesetzgeber durch den Gleichheitssatz gebunden ist, wird hier angefasst und geregelt, indem gesagt wird, das Gesetz muss Gleiches gleich.
Sie ringen noch etwas um Gleiches gleich und Verschiedenes nach seiner Eigenart und kommen schließlich zu Absatz 2 der Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Walter Strauß, CDU.
Wir haben an den zahlreichen Eingaben gemerkt, welche Teilnahme die Behandlung dieser Frage erweckt hat.
Wäschekörbeweise. Nachdem Sie den Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in der ersten Lesung abgelehnt hatten, kamen wäschekörbeweise Protestbriefe beim Rat an. Von Frauenverbänden, die Elisabeth Selbert zusammengetrommelt hatte. Da war man doch etwas überrascht.
Von Mann und Frau uns zumindest seit 1918 bereits so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass uns die Debatte etwas überrascht hat.
Zumindest seit 1918.
Wir haben ja einen Fehler begangen, den wir wiederholt begangen haben. Und nicht nur die Juristen unter uns. Wir haben die Dinge zu juristisch und zu wenig politisch gesehen. Die meisten deutschen Frauen sind nun schon seit Jahren berufstätig, ebenso die Männer. Aber Sie haben zusätzlich zu den Aufgaben der Männer noch die Aufgaben des Haushalts und der Kindererziehung. Viele deutsche Männer haben erst in diesen Jahren erfahren, was Haushaltsarbeit bedeutet, besonders wenn sie gezwungen waren, an dieser Haushaltsarbeit mitzuwirken.
Besonders wenn sie gezwungen waren. Im weiteren Verlauf schlägt Dr. Strauß vor, das Wort staatsbürgerlich aus dem Satz zu streichen. Dann würde es schon gehen.
Infolgedessen dürfte es gar keinen Zweifel darüber geben, auch unter den Junggesellen, abgesehen von einigen Hinterwäldlern, dass wir die Gleichberechtigung der Frau in jeder Beziehung, nicht nur bei den staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten, anerkennen und verlangen. Und dass, soweit noch juristisch Widersprüche bestehen, diese Widersprüche beseitigt werden müssen.
Helene Weber, CDU.
Nach den erfrischenden Ausführungen des Herrn Dr. Strauß, der sich zum Wortführer der Ehemänner und Junggesellen gemacht hat, kann ich vielleicht als Frau der CDU, aber ich spreche vielleicht auch für die anderen Frauen mit, noch Folgendes ausführen. Wir waren im Grundsatzausschuss der Meinung, dass die Formulierung, die voriges Mal angenommen worden ist, die staatsbürgerliche Gleichheit und die Fassung, dass keiner wegen seines Geschlechtes bevorzugt oder benachteiligt werden sollte, ausreichend sind. Aber in der Öffentlichkeit ist ein großer Sturm aus den verschiedensten Gruppen entstanden.
Gemacht worden.
Auch vielleicht gemacht worden. Man kann ja Stürme machen. Ich glaube, Herr Renner, Sie wissen das auch. Es ist so viel Sturm entstanden, dass wir gedacht haben, es liegt uns ja gar nichts an einer bestimmten Formulierung, wenn diese Formulierung unklar und unzureichend erscheint. Dann wählen wir eine andere Formulierung.
Verschiedene Formulierungen bedeuten Verschiedenes.
Helene Weber war keine Juristin, sondern Lehrerin. Und von ihr stammt der Satz, der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker.
Und Friederike Nadig war Wohlfahrtspflegerin, Helene Wessel Jugend- und Wirtschaftsfürsorgerin. Und das waren die Berufe, zu denen sie Zugang hatten. Elisabeth Selbert war Juristin. Lass uns einfach weitermachen. Frau Weber von der CDU, bitte.
Männer und Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten. Dabei denken wir durchaus auch an den Eigenwert und die Würde der Frau und denken nicht an eine schematische Gleichstellung und Gleichberechtigung, wie mir neulich entgegengehalten wurde, als man mich fragte, ob man darunter versteht, dass die Frau vielleicht Kriegsdienste leisten soll. Nein, sagte ich. Die soll sie ebenso wenig leisten, wie wir vom Mann etwas erwarten, was dem Eigenwert der Frau allein entspricht. Wir wollen also die Gleichberechtigung der Frau, auch die der Pflichten, die damit verbunden sind. Wir denken an das Arbeitsrecht, an das Sozialrecht. Und wir sind sogar der Meinung, dass auf gewissen Gebieten die Frau Vorrechte besitzen muss, wie zum Beispiel beim Mutterschutz und auf den verschiedenen Gebieten der Sozialpolitik. Wir meinen es also im allerweitesten Umfang.
Achtung, Zwischensaldo. Männer und Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten.
Heinz Renner, KPD.
Ich möchte eine abseitige Bemerkung machen, die nicht zu den Tagesordnungspunkten gehört.
Das ist geschäftsordnungsmäßig nicht zulässig, aber Sie können sie trotzdem machen.
Ich bin im Allgemeinen und grundsätzlich dafür, dass die Zuhörer sich auch durch Beifallskundgebung beteiligen können und ihr Interesse am Ablauf der Verhandlung eines derartigen Gremiums bekunden dürfen.
Die Tribüne hat sich an den Beratungen des Ausschusses nicht zu beteiligen.
Renner von der KPD wählt diesen Punkt in der Diskussion, um sich über die Zuhörer auf der Tribüne und deren Beifallsbekundungen zu beschweren. Die Tumulte legen sich und Frau Dr. Selbert von der SPD ergreift endlich das Wort.
Wir quittieren mit Genugtuung, dass die Vertreter...
Wir quittieren mit Genugtuung, dass die Vertreter insbesondere der CDU jetzt eine solche Stellung einnehmen und nicht Ja, Aber... sondern vorbehaltlos Ja sagen.
Die sollen mal nicht so tun, als wäre das von Anfang an ihre Idee gewesen.
Dieses Problem verdient nämlich keineswegs die Lächerlichkeit, mit der es vielfach behandelt wird.
Darf ich zunächst eines sagen? Wir haben den Sturm, der draußen in der Öffentlichkeit durch die Abstimmung bei der ersten Lesung des Artikels im Hauptausschuss ausgelöst wurde, nicht verursacht. Die große Zahl von Eingaben beweist, welches große Interesse
diese Lebensfrage der deutschen Frauen draußen in den Frauenkreisen erregt hat. Es wäre sehr begrüßenswert gewesen, wenn die Frauenverbände auch zu den übrigen Artikeln der Grundrechte, beispielsweise zu der Frage des Schutzes des keimenden Lebens oder zur Frage des persönlichen Freiheitsrechts oder zur Frage des unehelichen Kindes, in großem Umfang Stellung genommen hätten. Aber vielleicht kommt es noch. Ich wünsche, dass es noch geschieht. Ich möchte nicht wiederholen, was in der ersten Lesung gesagt worden ist. Man sprach von den unübersehbaren rechtlichen Auswirkungen, die durch die Gleichstellung der Frau auf allen Lebensgebieten ausgelöst würden. Die Fragen des Mutterschutzes, des Arbeitsschutzes der werdenden Mutter und anderes haben entgegen Ihrer Ansicht, sehr geehrte Frau Dr. Weber, mit sogenannten Vorrechten gar nichts zu tun. Das sind vielmehr nichts weiter als Sonderbestimmungen, die einen Ausgleich für die Belastungen darstellen, die der Frau aufgrund ihrer natürlichen Aufgabe als Mutter entstehen. Handelte es sich dabei um wirkliche Vorrechte, dann müssten Sie den Absatz 3 des Artikel 4 ändern. Da steht nämlich drin, dass niemand seines Geschlechtes wegen bevorzugt werden darf.
Notabene würden Dutzende Vorschriften allein im bürgerlichen Gesetzbuch verfassungswidrig.
Außer man fügte, wie von Frau Weber vorgeschlagen, in den Text ein, dass die Gesetzgebung dies auf allen Rechtsgebieten verwirklichen soll.
Das ist nicht geschehen. Das können wir ruhig vorwegnehmen.
Das ist nicht geschehen. Sie haben eine Übergangsfrist vereinbart bis 1953.
Dann gewann die Adenauer-Regierung mit absoluter Mehrheit. Schließlich war die Frist verstrichen.
Eine Koblenzer Sekretärin ist über die Herrschaft der Männer empört. Sie taugen alle nicht, schreibt sie, weder als Ehepartner noch als Politiker. Darum soll man uns Frauen laut Verfassung die Regierung übertragen. Schlechter können wir es auch nicht machen.
1957 fiel immerhin das familienrechtlich verbriefte Letztentscheidungsrecht des Ehemannes in ehelichen und familiären Angelegenheiten.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht eingegriffen hatte.
Ja, denn Gott, Lob und Dank der Mitarbeit von Frau Selbert gab es ein Bundesverfassungsgericht. Wie auch immer. Vorerst befinden wir uns noch im Jahr 1949 und in Bonn.
Frauen, Familie und Gedöns.
Das war auch nicht jetzt. Jetzt hat immer noch Elisabeth Selbert das Wort. Oder irre ich mich?
Es ist ein grundlegender Irrtum, bei der Gleichberechtigung von der Gleichheit auszugehen. Die Gleichberechtigung baut auf der Gleichwertigkeit auf, die die Andersartigkeit anerkennt. Mann und Frau sind nicht gleich. Ihre Besorgnis, dass die Gleichstellung der Frau Gleichmacherei sei, ist daher gleichfalls unbegründet. Unsere Forderung auf diese Art Gleichberechtigung entspringt auch nicht frauenrechtlerischen Tendenzen. Ich bin in den 30 Jahren, in denen ich in der politischen Bewegung stehe, nie Frauenrechtlerin gewesen und werde es nie sein. Ich bin vielmehr der Meinung, dass diese Reform des bürgerlichen Rechts mit aller Vorsicht Schritt für Schritt erfolgen muss, und zwar unter Überprüfung jedes einzelnen Paragraphen unter dem Gesichtspunkt, ob er der Gleichberechtigung entspricht. Aber auch unter Beachtung der Erkenntnis, dass die Ehe eine Lebensgemeinschaft besonderer Art ist, in der nicht der eine oder der andere Ehegatte den Ausschlag gibt. Das Ich des einen und das Ich des anderen müssen vielmehr hinter den höheren Zweck der Ehe als besonderer Lebensgemeinschaft zurücktreten.
Ich bin nie Frauenrechtlerin gewesen und werde es nie sein.
Ich hätte frauenrechtlerische Tendenzen auch nicht nötig in meiner Partei. Die Gleichberechtigung der Frau seit den 90er Jahren des frühen Jahrhunderts verfochten hat.
Originalton Elisabeth Selbert.
Was versteht sie wohl unter einer Frauenrechtlerin? Was versteht sie unter keine Frauenrechtlerin?
Ich denke, es ging darum, Reizwörter zu vermeiden.
Keine vor ein Reizwort zu setzen, heißt nicht gerade, dass man es vermieden hat.
Ich möchte hier sagen, der Unterhaltspflicht des Mannes steht als äquivalent die Aufgabe der Frau gegenüber, die Kinder zu erziehen, den Haushalt zu führen, also auch eine soziologisch wertvolle Arbeit zu leisten. Ich möchte bei dieser Gelegenheit einmal aussprechen, was längst hätte ausgesprochen werden müssen, dass die Arbeit der Hausfrau soziologisch der Arbeit der berufstätigen Frau gleichwertig ist. Mit diesem Beispiel wollte ich zeigen, dass es sich nicht empfiehlt, Rechte und Pflichten ausdrücklich zu nennen. Der Grundsatz der Gleichberechtigung umfasst dies alles, ebenso wie er auch den Anspruch der berufstätigen Frau auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit umfasst.
Sie wird nicht müde zu betonen, die Frau sei es wert, hätte es quasi verdient, gleichberechtigt zu sein, wie ein Mann bewertet zu werden. Das ist so progressiv in seiner Zeit und fast unerträglich in einer anderen. Echo zu sein ist wahrlich auch nicht leicht.
Nun zum zweiten Satz. Ich nehme an, Frau Dr. Weber, dass Sie ihn zum Antrag erheben wollen.
Ist ja geschehen. Haben Sie nicht bekommen?
Herr Dr. Strauß hat ihn nicht erwähnt. Aber ich nehme an, dass Sie darauf bestehen.
Ich habe ihn gestellt. Und er ist hier?
Nur Renner betreibt, wie gewöhnlich, Wortklauberei, was denn gleich sei, was denn gleichwertig sei. Aber alle anderen tun so, als würde sich das alles von selbst verstehen.
Helene Wessel, Zentrum.
Ich möchte gerade gegenüber den Männern, die jetzt so begeistert für die Gleichberechtigung der Frau im staatsbürgerlichen Recht eingetreten sind, die Hoffnung aussprechen, dass sie sich mit derselben Begeisterung auch für die Förderung der Frau im politischen Raum einsetzen werden.
Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, Frau Wessel.
Haben die Frauen das nicht selber in der Hand?
Die Frauen haben es gewiss selber in der Hand. Ich spreche diese Bitte aus, damit man diese Frage bei dem kommenden Wahlgesetz in entsprechender Weise berücksichtigen möge. Es ist eine Tatsache, die nicht wegzuleugnen ist, dass unter den 65 Mitgliedern dieses Parlamentarischen Rates 4 Frauen sind.
Theodor Heuss, FDP, erläutert.
Ich möchte von mir aus etwas zur Entpathetisierung dieser Debatte sagen, die deshalb entstanden ist, weil Frau Selbert nicht im Grundsatzausschuss gewesen ist. Denn diese Probleme haben wir alle durchgeredet. Da waren keine Unterschiede. Es waren weder ein Kavalier wie der Herr Strauß noch eine Frauenrechtlerin da, sondern wir waren lauter verständige Frauen und Männer, die sich über diese Dinge ausgesprochen haben. Deshalb haben wir geglaubt, dass wir mit dieser Formulierung die Problematik, über die wir hier vollständig einer Meinung waren, gedeckt haben. Niemand bevorzugt, niemand benachteiligt. Jede verständige Frau, es gibt eigentlich eine ganze Anzahl davon, mit der ich darüber geredet habe, war der Meinung, dass die Auswirkung des Satzes sehr fatale Situationen auch für Frauen enthalten könnte.
Ich kann wohl hier als allgemeine Auffassung des Hauptausschusses feststellen, dass der Satz von der Gleichberechtigung für Mann und Frau beinhaltet, dass Mann und Frau bei gleicher Arbeit gleichen Lohn bekommen. Es ist keine Stimme dagegen. Ich lasse abstimmen zunächst über Absatz 1, nachher über die Abänderungsanträge zu Absatz 2 und den Absatz 2.
Über Absatz 1 bitte ich entsprechend den Sätzen getrennt abzustimmen.
Ich lasse abstimmen über den Satz, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Der Satz ist ohne Gegenstimmen angenommen. Ich lasse abstimmen über den Abänderungsantrag zu Absatz 2, nach welchem der erste Satz lauten soll, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Satz ist einstimmig angenommen.
Und jetzt beginnt die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes.
Rechtsanwalt und Notar, das ist der Beruf von Dr. Elisabeth Selbert, die der SPD-Fraktion Niedersachsen angehört, die jetzt am Tisch Platz nimmt und unterzeichnet.
12.50 Uhr. Sie werden im Anschluss zu Tisch gegangen sein. Wollen wir auch zu Tisch gehen?
Es fehlt noch Elisabeth Selberts Leben nach dem Parlamentarischen Rat. Immerhin noch 37 Jahre.
Sie wäre gerne Parlamentarierin geworden, aber die SPD hat sie nicht nominiert. Fast alle Punkte, die in der 42. Sitzung diskutiert wurden, sind 70 Jahre später immer noch in der Diskussion.
Plus die Paragraphen 218 und 219 StGB.
Das ist aber schon ein anderes Thema.
Leicht, nur ganz leicht.
Man muss alles in seiner Zeit sehen.
Alles in seiner Zeit. So ist es.
Mein Appell gilt den Frauen, die diese Zusammenhänge noch nicht gesehen haben, die politisch noch nicht erwacht sind. Und eine große Aufgabe ist es, für den kommenden Bundestag, auch für die Frauen, die Reform des Gesetzes mit zu erarbeiten. Die Frauen, die heute das Schwergewicht der Wählerschaft darstellen und im demokratischen Staat infolgedessen auch eine ganz besondere Verantwortung tragen. Sie müssen mithelfen. Eine große Zahl von weiblichen Abgeordneten muss im neuen Bundestage diese Reform durchführen. Mit der nötigen fraulichen Reife, mit dem klaren Blick für politische Zusammenhänge muss sie helfen, das Werk der Befreiung der Frau endgültig zu vollenden.
Aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Artikel 3, Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Von Theresia Mora. Es sprachen Marie Löcker als Echo und Johanna Gastorf als Lot. Und in den Dokumenten Bernhard Schütz, Petra Welteroth, Andreas Leopold Schad, Johanna Gastorf, Judith Engel, Thomas Leubel, Artus Maria Mathiesen, Gerhard Gabers, Stefan Viering, Ralf Harster, Kilian Land und viele andere. Bearbeitung der Dokumente: Benjamin Quabeck und Philipp Stegers. Historische Beratung: Michael F. Feldkamp. Realisation der Dokumente: Werner Jäger, Barbara Göbel, Benno Müller vom Hofe, Henning Jung, Sophie Garke. Inszenierung: Benjamin Quabeck. Technische Realisation: Werner Jäger und Henning Jung. Regieassistenz: Katharina Schnell. Regie: Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk und Bayerischem Rundfunk für die Hörspielprogramme der ARD 2019.